ja, von dieser Wirklichkeit, dass Christus uns festhält, stehen wir in dieser Welt, wo wir Christus nicht spüren, nicht fühlen, sondern an ihm glauben können und sollen. Nun, in dieser Welt stehen wir auch in Gefahr von kosmischen Kräften. Kosmos heißt Welt, von weltlichen Kräften, von ihm weggezogen zu werden. Diese Realität ist Teil dieser Welt. Nun habe ich heute ein seltenes Thema für die, die jetzt zum ersten Mal hier sind und uns noch nicht gehört haben. Mag es sehr selten vorkommen, aber es ist ein Wort Gottes. Es steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, Gott sandte eine Kraft und ich werde erst den Umfeld des Textes lesen und dann versuchen, diesen Text auszulegen. Es ist ein Text beschrieben, das Ende der Endzeit. Eine Zeit, wo die kosmischen Kräfte, aber auch die weltliche, die politisch-weltliche Kräfte immer stärker werden. In Vers 9, 2. Thessalonicher 2, heißt es der Böse. Und das ist eine Realität dieser Welt. Da ist der Böse da. Aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Nun im zentralen Vers. Darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Es steht im Wort Gottes. Ja? Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Nun, das ist eine ganz andere Realität, aber die Schrift ist so realitätsnah, dass sie genau diese böse Realität auch aufdeckt. Denn das Licht will alles, was es in dieser Welt auch gibt, an Schatten, an Boshaftigkeit, an absolute Finsternis aufdecken. Nun, im zentralen Vers, Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, das in der Lüge glauben, will ich auslegen. Erstmal nach der Frage, Gott sendet zweite wirksame Kraft und dann Lüge glauben, was soll denn das? Und dann, warum dann Lüge? Wieso? Nun, ich fange an mit dieser schlichten Aussage, Gott sendet. Ohne diese Tatsache, dass Gott etwas von sich uns bekannt gegeben hätte, nach dem Sündenfall, hätten wir von Gott nichts gewusst. Wir wären alle Götzendiener. In dem Sinne, dass wir alle eine eigene Vorstellung uns von Gott gemacht hätten und diese versucht hätten, praktisch durchzusetzen. Im Psalm 42, Vers 9 heißt es, am Tage sendet der Herr seine Güte. Psalm 111, Vers 9, er sendet eine Erlösung seinem Volk. Psalm 147, Vers 15, Gott sendet sein Gebot auf die Erde. Vers 18, er sendet sein Wort. Nun alles sehr Gute. Dinge, die Gott gesandt hat, damit wir von ihm etwas wissen, etwas erkennen können. Nun greift Jesus genau diese Tatsache des Senden Gottes auf in ein Gleichnis. Markus Kapitel 12, Vers 1, Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden und sagte dann, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Nun, wenn es um Gott geht, wo wir vermuten können, dass hier dieser Mensch, der dann außer Landes gegen Gott ist, ist damit gesagt, dass er außer Landes ist. Dass er also nicht eins zu eins hier in dieser Welt ist. Sie ist zum Glück nicht, ja, nicht ja, unvertreten lässt. Er hat uns ja seinen Heiligen Geist gesandt, aber er selbst wohnt im Himmel. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern. Und das tat er immer wieder, als die Weingärtner diese Knechte herauswarfen. Abermals sandte er ihnen einen anderen Knecht und er sandte noch einen anderen. Er war langmütig. Er hörte nicht auf, seine Boten, seine Propheten zu senden. Viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. So dachte diesen Menschen dort im Ausland. Sie aber, die Weingärtner, diese Schlaumeier, sprachen untereinander, und das ist immer wieder, sie tun sich zusammen, dies ist ihr Erbe, sagen sie. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Nun, das ist typisch menschlich. Wir wollen schon das Erbe, wir wollen die Gaben, wir wollen die Geschenke Gottes, aber wir wollen nicht, dass er mitredet, dass er unser Leben bestimmt, dass er uns führt. Und so ist typischerweise das hier so ausgesagt. Diese Weingärtner könnten natürlich die Israeliten sein, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, aber es könnten auch generell die Menschen dieser Welt sein, können auch wir sein, die sagen, ja Gott, gib mal deine Gaben, aber lass mir sonst meinen eigenen Weg gehen. Typisch menschlich. Aber so finden wir dann dieses Senden Gottes, der nicht aufgab, zuletzt auch noch, nachdem er den Sohn gesandt hat, Jesus redete ja von sich selbst in dem Gleichnis, auch noch, Johannes 16, Vers 7, dass er sagte, wenn ich hingehe, diesen Sohn, werde ich ihn, den Beistand, den Heiligen Geist, zu euch senden. Der Heilige Geist wurde dann zuletzt noch gesandt. Und darum ist es dann sehr eigenartig, was in diesem Vers, den wir jetzt gemeinsam betrachten wollen, steht. Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns. Unglaublich. Irrwahn. Das ist was ganz anderes als Heilige Geist. Als Wort, als Gebot und so weiter. Nein, wir wollen das mal nachgehen, was diese wirksame Kraft nun eigentlich bedeutet. Was ist damit gemeint? Luther übersetzt an dieser Stelle Macht. Nun gibt es im Griechischen einige Wörter, die das Wort Kraft oder Macht darstellen. Ein ganz wichtiges ist das Wort, was uns ziemlich geläufig ist, das Wort Dynamis. Dynamit. Und häufig ist die Rede von der Dynamis Gottes. Nun, was ist damit gemeint? Das griechische Wort bedeutet die potenzielle Kraft. Also die Kraft, die noch nicht richtig zum Ausdruck, zur Entfaltung gekommen ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Zum Glück ist das so, dass wir von der Dynamis Gottes reden. Dass sie noch nicht in seine ganze Kraft hier auf Erden wiedergekommen ist. Dann müsste er nämlich klar Schiff machen, aufräumen, richten, alles, was nicht zu ihm gehört, herauswerfen. Nun kann man das ja auch rein übertragen sagen, wenn wir hier also Steckdosen haben, ich weiß nicht, wo ein ist, aber Steckdosen, da können wir elektrischen Strom draus holen. Und wir wissen, dass potenziell darin Energie ist. Erst wenn wir einen Stecker reinziehen, dann vielleicht ein Licht anzünden oder ein Gerät betätigen, werden wir aus der Wirkung sehen, dass da Kraft, elektrische Kraft dahinter steckt. Und das ist das Wort Energeia, das griechische Wort. Das kennen wir auch, Energie. Da geht es um diese Wirksamkeit, um das, was wir von Kraft spüren, sehen, fühlen. Nun, das ist das Wort, was wir hier in diesem Text vorfinden. Nun ist das Wort Energie, gerade in der Esoterik, Elke hat es gestern Morgen dargestellt, gestern Abend nochmal, ist sehr zentral. Hier sehen wir einen Esoterik-Laden. Über diesen Laden heißt es Energy World. Es geht um Energieprodukte. Also irgendwelche Produkte, die eine Kraft aus einem selbst hervorzaubern können, aus dem Kosmos anzapfen können. Nun, Elke, sie war Esoterikerin. Ihr ging es damals um Kraft. Sie wollte diese Kraft spüren und tatsächlich, sie fing an, öffnete sich und da strömte etwas. Und es war, wie wenn Kraft durch ihr Körper floss und sie sagte, wow, Das mag Gott sein. Endlich spüre ich mal was. Nun, das ist eben ein Ansatz der Esoterik. Und ich sage jetzt in Klammern sofort dazu, pass auf mit dem Spüren. Du kannst damit ganz schön in die Irre gehen. Nun, wir werden noch weiter schauen. Nun haben wir gestern noch dargestellt, dass diese ganze Sache der New Age Bewegung uns diese Energie, diese Kraft vorführte und in verschiedene Ziele zum Ausdruck brachte. Nämlich, dass wir Menschen selbst göttlich sind. So, in dieser Art, sagt das die Bibel nicht. Dann, dass wir selbst diese Welt umgestalten können zu einem Paradies. Das ist spirituell in der Esoterik, die New Age Bewegung schon vorgedacht. Und das macht man nun auch technisch weiter, indem man sagt, wir müssen hier CO2 einsparen, wir müssen all diese Klimaziele erreichen und so weiter. Da will man auch ein Paradies von dieser Welt machen. Dann möchte man, weil man selbst göttlich ist, den wahren Schöpfer und Erlöser Gott abschaffen. Den möchte man nicht mehr. Typisch diese Aussage, nun, wir wollen das Erbe, wir wollen ja diese Welt selbst verwalten, aber nicht, dass Gott hier noch mit einredet. Abschaffung der Begriffe Sünde und Gericht. Wir wollen irgendwie die direkte Power wollen wir haben. Wir wollen uns öffnen und da kommt es, wir spüren es. Nennen es vielleicht sogar Gott oder Heiliger Geist. Andere sagen Kraft oder Buddha oder was auch immer. Egal. Hauptsache, du spürst etwas. Nun, um diese Kraft geht es auch in dem betreffenden Vers. Aber ein Wort für Kraft im Griechischen möchte ich doch kurz aufdecken. Denn das Wort ist uns nicht so geläufig, aber doch sehr wesentlich. Das ist das Wort Exousia. Dieses Wort wird meistens mit Vollmacht übersetzt. Und es bedeutet eben, was ist die Quelle? Was ist der Ursprung der Kraft? Woher kommt dann die elektrische Energie? Von der Elektrizitätszentrale? Noch weiter gedacht von demjenigen, der das gebaut hat? Und so kann man, wenn man weiß, was die Urquelle ist, auch sagen, was eventuell das Ziel sein wird, diese Kraft. Darum ist es sehr, sehr wichtig. Die Pharisäer wollten beweisen oder wollten sagen, dass die Kraft Jesu zur Heilung von Satan kam. Jesus bewies aber, dass seine Kraft zur Heilung, Totenauferweckung und so weiter von Gott war. Wie bewies er das? Indem er auf dem Alttestament hinwies, wo genau diese Zeichen, die der Messias tun würde, beschrieben stehen. Und so bewies er den Pharisäern und Schriftgelehrten, nein, diese Kraft kommt von Gott. Lies doch im Alten Testament nach. Ich bin derjenige, der dort beschrieben steht. Nun, darum ist es auch sehr wichtig für uns auch zu fragen, wenn wir mit Kraft zu tun haben, wo kommt diese her? Was ist die Vollmacht? Was steckt dahinter? Nun sehen wir, dass diesen Versen, die wir schon gelesen haben, Folgendes sagt im Vers 9, 2. Thessalonicher 2. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Hier sehen wir, dass diese große Kraft einhergeht mit Lügen, mit Wundern, mit etwas, was zunächst mal gut aussieht. Vielleicht sogar Heilung, eine Kraft, die wohltuend ist, was auch immer. Aber es steckt der Satan dahinter. Es steckt ein lügenhafte Kraft dahinter. Und das mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. So wird diese Kraft zum Ausdruck kommen. Der Böse. Und hier wird ja wie eine Person beschrieben. Es könnte auch ein Prinzip sein, aber ist so personhaft dargestellt. Vielleicht konkret der Antichrist tritt auf mit Macht und großer Kraft, mit Zeichen und Wunder und dann eben mit dieser wirksamen Kraft, dieser Energie, dieser Energia. Genau das, was wir hier auch gelesen haben. Wir haben gestern Abend das schon aufgedeckt, haben gesagt, es gibt ja in dem ganzen System, das New Age, so hat es ein New Age Autorin beschrieben, gibt es einen Geist, der wirksam wird und nur die ganz oben in den kleinen Dreieck da sind, diese aktive Vorantreiber der Bewegung wissen, es geht um einen Geist. Sie wollen diesen Geist. Aber auch die ganz passiven unter, die keine Ahnung haben, die nur Teilnehmer sind in irgendwelchen alternativen Kraftheilverfahren, die werden aber auch von diesem Geist beeinflusst, mitgenommen, in dem System aufgeschluckt, so sagt sie. Nun wird eben diesen Geist durch diesen ganzen Menschenmenge, die jetzt irgendwie teilnehmen, ob passiv oder aktiv, welche Art dann auch wirksam werden. Hier, aus unserer Sicht, die Sicht der Bibel, könnten wir sagen, das ist der Geist des Antichrist. Denn diesen Geist bietet eine Alternative für Christus und sagt, spüre, du wirst es merken, das wird dir helfen. Nun, ist es so, dass die Bibel beschreibt, dass es eine kosmische Welt gibt zwischen Himmel und Erde? Aber zum Glück hat sich Gott nicht unbezeugt gelassen. Er hat ja immer wieder gesandt und hat auch heute unter uns gesendet seinen Heiligen Geist. Nun, wenn wir sehen, wir Menschen leben in dieser Welt, diese sichtbare 3D-Welt, die Geister und Dämonen und Mächte und Kräfte, was auch immer da ist, in einer 4D-Welt, dann Gott vielleicht in einer 5D-Welt, wie man es auch beschreiben mag, ist vielleicht eine Hilfestütze. Wissen wir, dass Gott sich offenbarte, indem er Jesus als Mensch in diese Welt kommen ließ, dass wir dadurch zu Gott, dem Vater, kommen können und sollen, nochmals gesagt, über den Glauben. Den Glauben. Wichtig, nicht über Spüren, denn das ist die andere Seite, die sich auch immer wieder zeigt und offenbar macht. Und auch zu dieser Welt können wir Kontakt aufnehmen, eben genau über diese Schiene des Erfahrens, des Spürens. Und darum sagt Paulus ganz schlicht, wir aber, wir Christen, wandeln nicht im Schauen, wir wandeln im Glauben. So unser Wandel durch diese Welt ist im Glauben. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und gerade in dieser Zeit, wo immer mehr um Spüren geht, um Kraft, um schöne Gefühle und so weiter, ist es so wichtig, dass wir es wissen und immer wieder zu diesem klaren Punkt des Glaubens zurückkehren. So sagt Paulus, 1. Korinther 2,12, wir haben nicht den Geist der Welt, den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Durch den Heiligen Geist, der uns aufmerksam macht auf das Wort der Schrift. Wir schlagen es auf und er möge uns helfen, dass wir es verstehen und dass wir es annehmen im Glauben und da unser Leben drauf bauen. Das ist, was Paulus hier sagen will, weil die Schrift bezeichnet genau die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind. Nun Lüge glauben, Lüge. Nun ist ja an sich deutlich, was Lüge ist. Aber das wird ja heute herausgestellt mit dem Wort Fake. Fake News. Ein bekannter Referent im Weltwirtschaftsforum und überall in dieser Welt ist Yuval Noah Harari. Er hat sehr viel Einfluss auf das Denken der wichtigsten Politiker dieser Welt. Der hat gesagt, Fake News sind seit tausenden von Jahren unter uns, denkt einfach an die Bibel. Das heißt, er sagt einfach, das Wort der Bibel, er ist Israeli, er kennt das Wort von seiner Kultur her, aber er sagt, es ist Fake News. Da müssen wir gegenhalten. Nein, dieses Wort ist die Wahrheit. Aber so wird es heute geglaubt. Und so stellt er heraus, dass wir machen können, selbst Menschen, wir sind doch viel besser wie Gott, der macht nur Menschen von Fleisch und Blut, die vergänglich sind, so meint er. Und so können wir nun Cyborgs machen, halb Mensch, halb Maschine, sieht lebendig aus, aber ist tot. Sind Maschinen. Und über diese digitale Hilfe wirkt nun diese ganze, ja, transhumanistische Bewegung, die am wichtigsten Politiker dieser Welt prägen. Und so haben wir es noch eigentlich mit einer zusätzlichen Dimension zu tun, so mögen wir es sagen. Ja, die Geisterwelt nimmt Einfluss auf uns, aber es gibt dann auch noch eine 2D-Welt, digital, denn das soll nun diese Welt erlösen. Ist letztendlich alles unter uns. Wir haben ja schon 3 Dimensionen, und die 2-dimensionelle Welt, die digitale Welt, soll uns ja übernehmen. Die können wir auch kontaktieren über Technik. Und das ist heute, was politisch, was überall durchgesetzt wird. Professor Klaus Schwab hat gesagt, derjenige, der die digitalen Technologien beherrscht, wird sozusagen Herr oder Fürst dieser Welt sein. Und das Wort Fürst der Welt ist in der Bibel. Da steht es doch. Das ist der Antichrist, der kommen will und muss, laut der Schrift. So müssen wir wissen, dass über diese digitale Welt die Geisterwelt erfreut ist und hilfreiche Impulse gibt. Und da können wir sagen, dass auch da offensichtlich was geschieht. Das ist unglaublich und da wird ein Machtpotenzial aufgerichtet. Hin zu dieser konkreten Aussage, der Fürst dieser Welt. Und in diese Richtung wird es gehen. Das heißt, in diesem ganzen Sache ist es dann so, dass letztendlich der Glaube aufgelöst wird. Es geht ja alles um Schauen, um direktes Erfahren. Und das dann digital unterstützt. Und der Mensch wird ausgelöscht. Ein Jammer. In diese Richtung tendiert nun diese Welt. Und der Mensch ist nicht mehr da. In dieser ganzen Bewegung sehen wir, dass das, was geistig heruntergekommen ist, auf einmal nun von unten aufgebaut werden durch diese Macht des Antichrist. In Klammern vielleicht gerade diese digitale Macht, die hier dabei ist, sich zu entfalten, die so harmlos ausschaut und so harmlos anfängt, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen vielleicht sogar Jesus als eine digitale Gestalt. Kann man auch mitreden. Aber über diese Schiene schalten sich die Mengen ein. Und erstmal harmlos, erstmal nützlich. Und viele Dinge sind zunächst mal auch nützlich. Aber ist es nützlich? Und wo führt es hin? Nun, wenn wir weiterdenken und gehen möchten, diese Lüge, was ist dann gemeint? Die Urlüge ist natürlich die Aussage, Satan sollte Gott gesagt haben, so sagte sie zu der Schlange, zu der Frau, die Schlange sagte zu der Frau, sollte Gott gesagt haben. Gottes Wort wird in Frage gestellt. Es wird gesagt, das ist Fake News, dieses Wort. Nun, dann ist es so, dass zweitens, er dahin führen möchte, dass Menschen glauben, es gibt gar keinen Gott. Dann hat er sie. Dann sind sie unter seiner Führung. Dann ist ein Antigott da, der nicht den wahren Gott anerkennt. Aber weil Eva und Adam natürlich wussten, dass Gott lebt und sie mit dieser Aussage, es gibt keinen Gott, nichts anfangen hätten können, wurden dann alternative Angebote gegeben. Die Schlange hat, und wir haben gestern einiges darüber gehört, gesagt, keineswegs werdet ihr sterben, ihr könnt sowieso ewig leben. Eure Augen werden aufgetan werden, ihr werdet wunderbare Visionen sehen, ihr werdet wirklich gesegnet sein durch alternative Sichtweisen. Ihr werdet sein wie Gott. Sogar selbst wie Gott. Und ihr könnt für euch selbst erkennen, das Gute und das Böse, wie es für euch aussieht. Also, ihr könnt euer eigenes Leben selbst führen. Da braucht ihr doch keinen Gott dafür. So diese Ausrichtung. Größter Einfluss von östlichen und esoterischen Denkens ist Wirkung statt Wahrheit. Wirkung. Spüren. Energie. Kraft, Macht, das sind die Zeichen, die sich durchsetzen in dieser Zeit. Darum sendet ihnen Gott. Und nun diese Aussage, Gott sendet das, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben. Also Gott sendet das? Nein, das kann nicht wahr sein. Nun, was kann denn damit gemeinsam gemeint sein, warum sendet Gott sie eben diese Lüge? Das ist doch ungeheuer. Nun, um das zu bedenken, wollen wir noch einmal vor und nach dem betreffenden Vers schauen. Erstmal vorher. Da heißt es nochmal, Vers 10, zweiter Teil, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott den wirksamen Kraft des Irrwahns, dass sie Lügen glauben. Darum. Nun, weil sie, die Menschen allgemein, die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, weil die Menschen allgemein die Wahrheit über Gott, könnte man sagen, nicht mehr angenommen haben und die Welt immer gottloser wird und deswegen die Rettung überhaupt nicht mehr annimmt. Darum sendet ihnen eben Gott diese wirksame Kraft des Irrwahns. Darum also. Nun kann man sagen, was ist die Wahrheit über Gott? Natürlich, Gott ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Sein Geist ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Das ist die Seite Gottes. Aber was ist die Wahrheit über uns? Nun, im Lichte Gottes sind wir doch alle Sünder. Wir sind alle krank von Sünde. Wir sind alle von Gott abgefallen. Das ist die Wahrheit über uns. Erst wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann merken wir unsere Krankheit. Und dann sagt Jesus, die Kranken brauchen einen Arzt. Die Gesunden oder die vermeintlich Gesunden, die es gar nicht erkennen, dass sie krank sind, die brauchen doch gar keinen Arzt. Deswegen müssen wir erst zu dieser Wahrheit kommen, um die Erlösung überhaupt annehmen zu können, zu sagen, wir sind krank, wir sind Sünder. Dann wird der Sohn uns frei machen können. Lüge glauben geht mit dem einher, dass Gott nicht mehr Gott ist. Schuld nicht mehr Schuld. Gericht gibt es weder hier noch in der zukünftigen Zeit. Nun wollen wir noch ein bisschen weiterdenken. Also vielleicht erstmal noch eine Sache. Paulus sagt in Römer 1, 25, die Menschen verwandelten die Wahrheit Gottes in die Lüge. Das ist eine Tausch. Und durch diesen Tausch entsteht Täuschung. Also, und sie werden alle durch diese Lüge getäuscht und glauben fest, dass was sie für Wahrheit halten, wahr ist. Erkennen nicht, dass es Lüge ist. Eine furchtbare Situation. Sie sind völlig getäuscht, weil diese Verwandlung im Geistigen stattgefunden hat, dass Gott nicht mehr Gott sein darf und dass sie die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten. Sie brachten nämlich dem Geschöpf Verehrung und Dienst dar statt dem Schöpfer. Sie verehrten den Schöpfer gar nicht mehr. Und dann heißt es, der ist gepriesen in Ewigkeit und deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Weil diesen Tausch erstmal stattgefunden hat. Damit alle gerichtet werden. Das ist zweite Sache. Nun, Gott sandt eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, diese wirksame Kraft, die Gott sendet, damit Menschen an eine Lüge glauben, ist deswegen, weil Gott mit der Sendung von dieser Kraft so ein Stück weit Gericht in diese Welt hinein platziert hat. Eine sehr seltene und ungewöhnliche Aussage, denn die Menschen spüren ja nicht das Gericht. Es tut ihnen nicht weh, denn diese wirksame Kraft hilft ihnen zunächst. Aber was eigentlich weh hätte tun sollen, ist, dass sie nicht glauben können. Sie kommen nicht zum Glauben. Oder die, die schon etwas geglaubt haben, werden immer weiter von dem Glauben weggezogen. Und auch mit in den Sog des Spürens, des Erfahrens und all diese Dinge hineingezogen in diesen Sumpf von Spüren, von Fühlen und so weiter. Nun, wie gesagt, dass hier ein Stück weit Gericht stattfindet, in dem diese Kraft gefunden wird, von Gott gesandt wird. Ich will diese Sache, weil die so wichtig ist, noch mit einer Geschichte verdeutlichen. Im Alten Testament finden wir wirklich auch Anschauungsmaterial. Und das ist übrigens überhaupt, was die Schrift macht. Wir finden im Alten Testament sichtbare Geschichten für das, was wir im Glauben erkennen sollen und erfahren dürfen, also auch Glaubens erfahren dürfen. Da finden wir diese Geschichte von zwei Königen, die sich begegnen. Der eine König, Josaphat, kommt aus dem Südreich, dem Reich Juda. Der andere, Ahab, aus dem Nordreich. Und die beiden, die begegnen sich. Wir sehen, dass Josaphat ein gottesfürchtiger König ist und Ahab, ein Wishy-Washy-König. Ein bisschen Gott, ein bisschen Baal. Josaphat besucht Ahab und Ahab sagt, komm, lass uns doch gemeinsam hingehen. Da gibt es einen Ort, Ramoth. Die Syrer haben das eingenommen, die Aramäer. Und diese gehört doch eigentlich zu Israel. Wir gehen gemeinsam in den Krieg und diese Stadt wollen wir für Israel zurückgewinnen. Ja, sagt Josaphat, ich komme mit. Er ist ein sehr optimistischer König offensichtlich. Aber, sagt er, lasst uns erst den Herrn befragen. Ja, sagt er, aber ich habe ja so eine ganze Menge Propheten hier, stehen alle in meinem Dienst. In meinem Dienst? In Gottes Dienst? In meinem Dienst? Propheten? Wie ist das? Ist immer heikel, wenn Propheten im Dienst von Leuten stehen und bezahlt werden. Ja, da müssen sie auch ihre Gutgeber, also was Gutes tun. Und auf jeden Fall kommen diese 400 Propheten da und die fangen an zu prophezeien mit ihren Begeisterung. Geht doch nur hin und ihr werdet gewinnen, es geht gar gut. Aber Josaphat merkt, irgendwie sind diese Propheten auch ein wenig wishy-washy. Auch da steckt etwas Faules drin, er merkt das irgendwie. Und sagt, gibt es hier nicht doch einen echten Propheten des Herrn? Ja, sagt ja, aber es gibt einen. Aber ich mag den nicht, denn er sagt immer nur Böses von mir. Vielleicht auch ein Zeichen eines echten Propheten. Der nennt das Böse beim Namen. Nun, der wird geholt. Micha heißt er. Der kommt ein bisschen hin und her und dann auf einmal bekommt Micha eine sehr hilfreiche Schau. Und das berichtet er. Er sagt, höre das Wort des Herrn. Und wir müssen diese Kulisse sehen. Wir sehen, dass so die beiden Könige, die sitzen beide auf dem Thron. Ihre beiden Heerscharen, natürlich beide hinter ihnen, auf einem offenen Platz. Das ist die Kulisse. Und nun ruft eben Micha, diesen Prophet, in dieser Menge Folgendes aus. Höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Aha. Eine gewisse Entsprechung. Auch im Himmel, zur Rechten und zur Linken dieses Thrones. Und der einzige Unterschied ist, im Himmel gibt es nur einen Thron. Ja? Da gab es zwei Könige. Nun, so sehen wir diese Entsprechung. Dann sagt er, der Herr sprach in dieser Menge zur Rechten und zur Linken, was alles jetzt Geisterwesen, Engelwesen waren und so weiter. Der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Das ist also Auftrag des Herrn. Kann man sagen, das ganze Heer des Himmels, all diese Geister, die wollen, wenn Gott einen Auftrag hat, sofort diesen Auftrag haben. Das ist die größte Ehre für diese Wesen, dass sie einen Auftrag Gottes tatsächlich wahrnehmen können. Also, so kamen einige vor ihm, der eine sagte dies, der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Nun, wir sehen, das ist ein Geistwesen. Ein Geist kann anders wie wir, die wir einen Körper haben, die wir deswegen eingeschränkt sind, und nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten sein können, kann ein Geist das wohl. Ein Geist kann sich ausbreiten über die ganze Erde. Kann in verschiedenen Menschen genau die gleichen Gedanken legen, Und so fing ja auch die New Age-Bewegung an. Er hat es ja auch nochmal gebracht, dass die Frau, diese Marilyn Ferguson, sagte, dass ja alle auf einmal dieses Gedankengut des New Age, dass es einen neuen Geist geben wird, dass viele Menschen das gut fanden. Das heißt, auch da steckt ein Geist dahinter, der in vielen Menschenherzen, in Gedanken genau diese Gedanken legt. Und das wollte diesen Geist ja auch tun. Und das sprach er, das heißt, Gott sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können, geh aus und mach es so. Der hat den Auftrag. Nun, wer mag diesen Geist gewesen sein? Ist das nicht der Vater der Lüge? Ist das nicht Satan selbst? Der hier von Gott den Auftrag bekommt, um ein Lügengeist sein zu dürfen, in den Mund von all diesen Propheten. Das heißt, der die falsche Prophetie hier hervorruft. Und so könnten wir diese Sache jetzt hier als ein Spiegel für das sehen, was wir in 2. Thessalonicher 2,11 gelesen haben, Gott sandte eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lügen glauben. Nun könnte man sagen, arme Ahab. Denn am Ende sagt er noch, siehe, das heißt Micha sagt, der Herr hat einen Lügengeist im Mund all diese deine Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Armer Ahab, ist da noch eine Gelegenheit für Ahab da gewesen, aus dieser Nummer rauszukommen? Nicht? Ich meine wohl. Ich meine, dass er auf diese Prophetie hin gesagt oder getan hätten können, dass er gesagt hat, okay, wenn es so ist, dann gehe ich gar nicht dahin. Dann ziehe ich gar nicht in den Krieg. Dann mache ich erst mein Leben mal ganz in Ordnung und komme weg von meinem Wischiwaschi, ein bisschen Baal, ein bisschen Gott, zu den klaren Gott und tue Buße über meine Verbindung mit Baal. Aber das macht er nicht. Wir sehen dann zum Beispiel bei dem Propheten Jona. Der geht ja zu Ninive und verkündigt das Gericht. Und was tut Gott? Als die Niniviten Buße tun, er übt das Gericht nicht aus. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Ankündigung des Gerichtes eine Mahnung zur Umkehr ist. Es ist im Sinne der Dynamis Gottes, in seiner potenziellen Kraft. Und in dieser Situation stecken wir heute alle. Gott schiebt das Gericht noch vor sich hin, sodass wir noch Zeit haben, umzukehren. Das ist aus seiner Langmut. Diese ganz klare Langmut Gottes kommt zum Ausdruck. Die Sendung von Propheten bietet dann die Möglichkeit zur Umkehr. Nun, Ahab hätte umkehren können, aber er tut es nicht. Er entscheidet sich sogar dann in den Krieg zu ziehen und sagt dann zu Josaphat, der ist schon schlau, der Ahab, er dachte, ich kann mich verstecken. Nun, das denken wir alle. Wir denken alle ein Stück weit, wir haben so unser kleines Kreischen oder unsere Computerwelt und dies und das, wo wir uns so richtig verstecken, das sieht doch niemand, was wir da alles sehen und was sie da alles tun. Aber Gott sieht alles. Nun, so war es bei Ahab auch. Er verkleidete sich und zog gar keine königliche Gewänder an und er sagte, Josua, du deine königliche Gewänder an. Der wusste dann schon, die Armee werden hinterher ihm hergehen, dann ist er Außenschneider. Und so war es auch. Aber irgendwie beschützte Gott den Josua. Der war ja gottesfürchtig. Und dann haben die Armee gemerkt, das ist nicht der König von Israel und haben ja, ihm gehen lassen. Aber ein Mann von den Armeen nahm seinen Pfeil und Bogen und schoss und traf einfach auf grad wohl, steht da, den Ahab. Gerade an seine sensible Stelle. Da, wo er gerade noch an den Tag über gerade stehen konnte, aber dann am Abend starb. Gott lässt sich nicht verspotten. Wir können uns nicht vor ihm verstecken. Das geht gar nicht.
Nun, Ahab kam um,
weil er eben diese Mahnung nicht ernst nahm, nicht umkehrte. Und das ist eben diese Sache, die Sendung von dem Lügengeist ist aufgrund der Entscheidung der Menschen, weiter am Götzendienst festzuhalten, weiter wishy-washy zu leben, eine gewisse Entsprechung vielleicht für uns, die wir auch neben Gott noch viele andere Liebhabereien haben, die irgendwie so wichtig wären, dass sie bald auf der Ebene Gottes stehen, manchmal sogar wichtiger sind und was Zeitaufwand für manche Dinge angeht, viel mehr, als was wir für Gott an Zeit aufwenden. Nun, das mögen wir prüfen und mögen uns auch fragen, wie sehr oder wie viel bin ich ein Wishy-Washy-Christ? Sage ich ein bisschen Jesus und ein bisschen Kraft und Unterhaltung oder was auch immer mir da wichtig ist? Aber Gott sendet dennoch. Und damit möchte ich gerne enden. Es ist gewaltig, dass er nicht nachgelassen hat, auch in diese Suppe, worin wir alle verkehren, in diese zunehmende Unterhaltungsindustrie, den zunehmenden Sog in all dem Digitalen, all dem Spirituellen, was aus einer falschen Quelle kommt, dass er dennoch noch dabei geht und steht, dass er den Beistand, den Heiligen Geist uns gesandt hat. Der möge uns beistehen, ermutigen. Und so sagt er es, Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7, dass diesen Geist uns hilft. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Das heißt, sei nicht in Angst und bleib nicht hängen in, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie ich zurechtfinde. Nein, trete doch mutig auf. Er hat nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft. Der Kraft. Ja, der Glaubenskraft. Den Geist der Liebe. Ja, der wirkliche Liebe. Und Aufmerksamkeit. Menschen gegenüber, einander gegenüber, aber in erster Instanz Gott gegenüber. Den Geist der Besonnenheit. Diese Besonnenheit setzt wieder ein, wo ich auch gestern noch von berichtet habe, dass so vieles unbesonnen ist, so vieles gedankenlos, dass man meint, die Gedanken aufgeben zu müssen und seinen Verstand an den Nagel zu hängen. Nein, wir sollen in Besonnenheit dieses Leben in der Kraft des Geistes, in der Kraft der Liebe führen. Das will ich euch wünschen. Weg vom Wishy-Washy. Kommt klar und eindeutig zu Jesus und folge und diene ihm. Amen.